Die Metallerin, ein Podcast der IG Metallfrauen, moderiert von Linda Achtermann.
Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Ausgabe von Die Metallerin. Ich bin, wie es der Jingle gerade so schön angekündigt hat, Linda Achtermann, die Moderatorin dieses Podcasts, aber nicht ich stecke hinter der Idee für dieses Projekt. Deswegen kann ich diese erste Folge gar nicht alleine eröffnen und zum Glück gibt es Zoom und Co. Und so begrüße ich ohne viele Umschweife Stefanie Geier bei mir, Ressortleiterin vom Ressort Frauen und Gleichstellung beim Vorstand der IG Metall. Hi Steffi.
Hallo Linda. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Dann kommen wir doch mal erstmal zur Origin Story, also zur Geschichte, wie dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Ihr seid auf mich zugekommen, ich habe mich unglaublich gefreut und jetzt frage ich dich, warum startet der erste IG Metall Frauen Podcast gerade jetzt?
Wir feiern in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Heute wird der Internationale Frauentag zum 110. Mal begangen und das wollen wir mit der ersten Folge feiern.
Wir haben, so viel darf ich vorwegnehmen, noch zwei weitere Folgen in diesem Jahr geplant. Was können die Hörerinnen denn erwarten?
Corona hat uns die Bedeutung von öffentlicher Kinderbetreuung vor Augen geführt. Wir wollen uns deshalb mit Vereinbarkeit befassen und schauen, wo stehen wir eigentlich, welche betrieblichen Ansätze gibt es und sollten wir weiterentwickeln. Und dann geht es doch noch um einen Klassiker der Frauenbewegung, Entgeltgerechtigkeit.
Und für diese erste Folge haben wir uns durch die eben genannten 110 Jahre und die Anfänge der Frauenfrage gewühlt und haben versucht, uns einen Überblick zu verschaffen. Warum fangen wir denn im Damals an und starten nicht direkt im Hier und Jetzt?
Weil Geschichte lehrt und Kraft gibt. Frauen haben der Geschichte unglaublich viel bewegt und dieses Erbe haben sie uns mitgegeben. Wenn wir den Frauentag zum 110. Mal feiern, muss uns dieses Erbe bewusst sein, aber vor allem auch Kraft geben, denn es wurde schon so viel geschafft. Frauen haben dafür gekämpft, sind aktiv geworden und haben sich organisiert. Und erkämpfte Rechte können auch wieder zurückgedreht werden. Als IG Metall akzeptieren wir das natürlich nicht. Wir wollen die Geschichte und die Gesellschaft nach vorne bewegen.
Ja, wahre Worte. Als Fahrplan für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir durchqueren in den nächsten 30 Minuten so ziemlich die gesamte Geschichte der deutschen Frauenbewegung und blicken dabei vor allem auch auf die Geschichte der Frau als Arbeitnehmerin. Meine Gesprächspartnerin und ich haben uns geschlagene 2 Stunden unterhalten und für Sie haben wir das Gespräch aufbereitet und gekürzt. Am Ende der Folge kommen wir im Hier und Jetzt an und fragen Sie sich zwischendurch immer wieder: Was können wir von der Geschichte lernen? Denn auf diese Grundfrage kommen wir zum Abschluss zurück. Sollen wir dann loslegen, Steffi?
Unbedingt.
Um sich 2 Stunden angeregt zu unterhalten, braucht es eine interessante Gesprächspartnerin. Zum Glück hat Dr. Jana Günther uns direkt zugesagt. Wie üblich zu Zeiten von Corona fand das Gespräch auf Distanz statt. Dr. Jana Günther saß in Darmstadt, ich in Berlin. Und eins möchte ich vorwegnehmen. Für diesen Podcast haben wir genau die richtige Gesprächspartnerin gefunden.
Ich bin durch meinen Berufsbereich in der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft organisiert. Aber was ich immer sage ist, wenn ich die Wahl habe oder wenn ich groß bin, werde ich eine IG Metallerin. Weil ich finde, die sind einfach, die sagen, was ist. Und das mag ich an den Frauen besonders. Meine Erfahrung mit den IG Metallerinnen ist die, dass du ins Gespräch kommst. Also da gibt's eben einen Austausch, da gibt's eine Debatte, da gibt's eine Diskussion, weil man eben sagt, was ist.
Aber erstmal zu Jana Günther selbst.
Also, mein Name ist Jana Günther, ich bin Sozialwissenschaftlerin. Ich habe an der Humboldt-Universität in Berlin studiert und promoviert. Aber was vielleicht viel interessanter ist in dem Zusammenhang hier und zu unserem Thema ist, dass ich auch seit über 20 Jahren Gewerkschaftsmitglied und auch aktive Gewerkschafterin bin und da auch stolz drauf bin. Ich komme selber aus einer Gewerkschaftsfamilie. Und derzeit arbeite ich als Vertretungsprofessorin an einer Hochschule hier in Darmstadt im Bereich gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen der sozialen Arbeit.
Und du bist Vorständin beim Frauenbildungshaus in Dresden, richtig?
Genau, das ist eine große Freude, das zu sein. Und ich kandidiere auch wieder für die nächste Legislatur. Das ist eine der tollen Aufgaben, die man politisch, ehrenamtlich immer noch so nebenbei macht. Aber mir ist es wichtig, was in die Zivilgesellschaft zurückzugeben, sei es an politisch-gewerkschaftlicher Arbeit oder eben Ehrenamt im Frauenbildungsbereich.
Ich war zu Beginn des Gesprächs ziemlich angespannt, denn auch in der Recherche wurde mit jedem neuen Artikel, den ich gelesen habe, deutlich, die Geschichte der Frauenbewegung ist alles andere als einfach erzählt. Erstens stellt sich die Frage, wo fangen wir denn an? 1911, als der erste internationale Frauentag gefeiert wurde?
Ach, die Frauenfrage hat schon immer berührt, aber da war sie besonders akut mit der Staatenbildung und mit der Etablierung der politischen Systeme, also sozusagen anfänglich, ja, wie wir sie jetzt kennen, ja, und auch der Auslassung von Frauen. Also auf einmal gab es Rechte für größere Personengruppen, aber eben nicht für Frauen, nicht für alle Frauen.
Okay, dann also deutlich früher. Schon 1791, während der Französischen Revolution, hielt Olympe de Gouges ihre wegweisende Rede »Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin« und die ersten vorsichtigen Forderungen nach einer Gleichstellung der Geschlechter wurden in Deutschland mit den demokratischen Bestrebungen der Revolution 1848-1849 geäußert und wurden wiederum stark von der Französischen Revolution beeinflusst. Die Forderungen nach einer rechtlichen Gleichheit aller Menschen, auch die der Frauen, werden in den folgenden Jahren mit der Reichsgründung 1871 immer lauter. Doch Frauenbewegung klingt so schön einheitlich, aber auch diese Erzählung hat mehrere Perspektiven. Denn wie bei jeder großen sozialen Bewegung gab und gibt es bei der Frauenbewegung verschiedene politische Strömungen. Das ist auch für Jana Günther nichts Besonderes, aber...
Die Frauenbewegung ist insofern interessant, da sie einfach eine sehr lange Geschichte hat und also die ist auch immer da. Also Aktivistinnen, Aktive für die Frauenfrage, die gab es immer, die wird es immer geben. Aber wie groß der Mobilisierungsgrad ist, das bewegt sich in diesen Wellen. Deswegen finde ich diesen Wellenbegriff eigentlich sympathisch. Aber wie das auch ist bei Wellen, sie beinhalten ganz viel. Und in dieser Gruppe von Frauenbewegten gibt es natürlich unterschiedliche, auch sehr konträre Positionen. Das war schon immer so.
In Deutschland lässt sich die Frauenbewegung in ihren Anfängen in zwei Strömungen unterteilen. Die proletarische und die bürgerliche Frauenbewegung. Aber Vorsicht!
Diese harte Teilung in bürgerliche und proletarische Frauenbewegung nur für den deutschen Raum in Anspruch nehmen. Die Arbeiterinnenfrage gab es natürlich auch in den USA, die gab es auch in Großbritannien. Aber die Linien waren nicht ganz so hart wie im Deutschen Kaiserreich. Und das hat aber auch viel mit der Staats- und Nationsbildung des Kaiserreichs selbst zu tun. Das hat auch viel mit der Gesetzgebung zu tun und der Repression, die von dieser Art des politischen Systems auf die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung ausgeübt wurde. Und das finde ich immer ganz interessant, dass diese Repressionen, die die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung erlebt haben, eigentlich dazu geführt haben, dass es eine recht starke proletarische Frauenbewegung gab.
Ich glaube, da müssen wir nochmal für die Hörerinnen und Hörer einhaken, was von welchen Repressionen wir genau sprechen.
Ah, okay, na klar. Also du hast ja von dieser harten Teilung gesprochen, ne, zwischen bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung. Das war am Anfang gar nicht so, ne? Also wenn du an die 1848er denkst, ja, an die Revolutionszeiten, da hat eine allgemeine Aufbruchsstimmung auch unter den Frauen geherrscht und zum Beispiel die Luise Otto, also damals noch Luise Otto, später dann Luise Otto Peters, die ist sehr bekannt, die hat eine Frauenzeitung gegründet in den 48ern. Sie hat dann später auch mit einer bekannten Aktivistin, der Auguste Schmidt, zusammengearbeitet. Der erste gegründete Verein, der als sogenannte Geburtsstunde der Frauenbewegung genannt wird, der Allgemeine Deutsche Frauenverein, hatte sehr wohl die Arbeiterinnen im Blick und hatte auch die Arbeiter, also allgemein die Frage der Arbeit und der zunehmenden Industriearbeit als Problem durchaus erkannt. Auch die Situation von Frauen, der sogenannten, in Anführungsstrichen, niederen Schichten, wie das da damals genannt wurde.
Und damit haben wir so etwas wie einen Anfangspunkt, auf den sich zumindest ein Großteil der wissenschaftlichen Literatur einigen kann. 1865 gründete Luise Otto Peters den Allgemeinen Deutschen Frauenverein zusammen mit Auguste Schmidt. Und obwohl Luise Otto-Peters, wie von Jana Günther gerade beschrieben, eigentlich eher zum Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung gehörte, veröffentlichte sie 1866 die Schrift »Das Recht der Frauen auf Erwerb«, in der sie die Arbeitsbedingungen der Frauen und Mädchen anprangerte. Otto-Peters kämpfte dafür, die Möglichkeiten der Erwerbsarbeit zu erweitern, damit insbesondere unverheiratete Frauen ökonomisch unabhängig wurden.
Allerdings, und das hat jetzt tatsächlich mit diesen politischen Repressionen zu tun, hat sich überhaupt die Organisation von Frauen im Kaiserreich schwierig gestaltet davor, weil das eben so ein Flickenteppich war, überall unterschiedliche Vereinsgesetzgebung. Also es war gar nicht möglich, so eine einheitliche nationale Frauen- oder Frauenstimmrechtsbewegung zu etablieren, wie das in Großbritannien der Fall war. Also ne, es gab unterschiedliche Vereinsgesetzgeber, also der politischen Assoziation. Wer darf überhaupt sich politisch zusammensetzen? Da haben die Frauen bestimmt nicht dazu gehört. Ja, also denen war das nicht erlaubt. Also nicht in allen Ländern. Und mit der Kaiserreichsgründung, die Sozialistengesetze, die es unheimlich schwer gemacht haben, den Arbeiterinnen, also zusätzlich noch zur Vereinsgesetzgebung, sich politisch zu engagieren. Und das hatte so einen gewissen Nachhall, 1878 und später, weil die Frauenvereine, die dann als bürgerliche Frauenvereine bezeichnet werden können, ob gemäßigt oder radikal, waren sehr, sehr vorsichtig mit dem Kontakt in die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung hinein, weil es eine gewisse Angst gab, dass sie aufgelöst werden, weil sie als politisch gelten könnten. Das ist auch der Grund, warum mit der Gründung des Bundes Deutscher Frauenvereine, dem BDF, 1908, die Entscheidung getroffen wurde, die sozialistischen, sozialdemokratischen und oder gewerkschaftlichen Frauen, organisierten Frauen, nicht einzuladen.
Das sogenannte Sozialistengesetz trat erstmals 1878 in Kraft und wurde bis 1890 mehrfach verlängert und modifiziert. Deswegen ist auch oft von einer Mehrzahl von Gesetzen die Rede. Das Gesetz verbot sozialistische, sozialdemokratische und kommunistische Vereine, Versammlungen und Schriften, deren Zweck der Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung sei. Dazu gehörten natürlich auch Gewerkschaften. Viele bekannte Sozialisten zwungen diese Gesetze zur Flucht ins Exil. Eine von ihnen war auch die damals 20-jährige Clara Zetkin, die als Wegbereiterin der sozialistischen Frauenbewegung gilt. Aber erstmal zurück zum Unterschied zwischen der bürgerlichen und der proletarischen Frauenbewegung. Dieser begründet sich vor allem in der Herangehensweise an verschiedene Themen. Nehmen wir die Dienstbotinnenfrage.
Das ist total spannend, weil man liest tatsächlich immer von den Dienstbotinnen oder der Dienstbotinnenfrage. Und man muss tatsächlich sehr genau nachlesen, um zu verstehen, dass das völlig unterschiedliche Ansätze sind. Also in der bürgerlichen Frauenbewegung war die Dienstbotinnenfrage immer eine Frage nach geeignetem Personal. Also es ging vor allen Dingen darum, wie können wir die Mädchen ausbilden? Gut ausbilden, dass sie auch eine Hilfe sind und kein Stress. Ja, also mal so ganz einfach ausgedrückt. Braucht es Dienstbotinnen-Schulen? Ja, also für Dienstmädchen, damit die gute Hausarbeit leisten können und nicht wir als Hausfrauen, also als Haushaltsvorstand, in dem Fall als Zuständige für diesen Bereich im bürgerlichen Haushalt, die Dienstbotinnen auch noch ausbilden müssen, weil die das nicht können. Die Dienstbotinnen waren ja teilweise auch sehr jung. Wir würden das heute als Service- und Ausbildungsproblem rahmen, ja. Dienstbotinnenfrage in der proletarischen Zeitschrift der Gleichheit zum Beispiel ist immer, wir müssen nach der Lage der Dienstbotinnen schauen. Wir müssen gucken, was passiert in diesen privaten Haushalten. Die schlafen teilweise im Flur. Da gibt es keinen geeigneten, gesunden Wohnraum, keine Frischluft. Die Bezahlung ist schlecht. Es gibt keinen Urlaub, keine Freitage oder nur einen halben freien Tag, der immer auf Gutdünken der Hausherrin oder des Hausherrn vergeben wird. Also die grundsätzliche gewerkschaftliche Frage, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie sind die Arbeitszeiten, wie steht es mit der Gesundheit und der Erhaltung der Arbeitskraft, plus die Organisierung der Dienstbotinnen.
Für Jana Günther ist es eigentlich recht einfach, die beiden Strömungen zu trennen, und zwar vor allem, wenn man dies anhand der drei Dimensionen Erwerbsarbeit, Bildung und Mitbestimmung tut.
es gibt noch mehr, aber diese drei Dimensionen würde ich kurz erläutern. Erwerbsarbeit, ganz klar, Arbeiterinnen waren ja in der Erwerbsarbeit. Und selbst wenn sie als Arbeiterfrau nicht in der Erwerbsarbeit waren, hatten sie andere Probleme als eine bürgerliche Frau in ihrem bürgerlichen Haushalt. Auch das ist heute noch so. Ja, also das muss man einfach so sagen. Also die einen haben dafür gekämpft, in die Erwerbsarbeit rein zu dürfen, gute Berufspositionen zu bekommen und vor allen Dingen in den bürgerlichen Erwerbsarbeitsmarkt hineinkommen zu können. Keine bürgerliche Frau hat dafür gekämpft, in der Wäscherei zu arbeiten. Die haben dafür gekämpft, Lehrerin zu werden. Die haben dafür gekämpft, ins Studium zu dürfen. Das Gleiche, und damit habe ich das ja schon angedeutet, im Bereich Bildung. Bildung hieß immer auch, natürlich auch gute Schulbildung für junge Frauen und Mädchen und Mädchen auch bestimmter Kreise, ja, aber vor allen Dingen auch der Zugang zum Hochschulstudium, der Zugang zur Universität. Auch hier wieder mit Ziel Zugang zu den höheren Berufen, in denen die Männer waren und drauf aufgepasst haben, dass Frauen da nicht reinkommen. Und auch der Mitbestimmung. Die meisten, nicht alle, aber die meisten bürgerlichen Organisationen, im Übrigen auch in Großbritannien, haben ein eingeschränktes Wahlrecht gefordert. Also sie wollten zu denselben Konditionen wählen können wie Männer. Das heißt, sie hätten nicht das Klassen- oder Besitzwahlrecht abgeschafft, sondern sie hätten gesagt, wir möchten es zu denselben Konditionen, wie es die Männer gerade haben. Und dann sorgen wir dafür, dass mehr Leute Zugang zur Mitbestimmung haben, zur parlamentarischen. In den proletarischen Kreisen war in der Regel ein allgemeines Erwachsenenwahlrecht gefordert, weil die Arbeiter ja auch nicht wählen konnten. Wenn sie ein Dreiklassenwahlrecht haben, konnten natürlich auch nicht alle Arbeiter wählen. Das heißt, Frauen und Männer hatten dasselbe Problem.
Marx würde an dieser Stelle sagen, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und ja, das trifft auch auf die verschiedenen Strömungen in der Frauenbewegung zu. Doch obwohl Frauen und Männer des Proletariats die gleichen Probleme hatten, war es nicht selbstverständlich so, dass auch Frauen von Gewerkschaften ohne Wenn und Aber unterstützt wurden. Auch hier war es ein Prozess, sich eine Stimme für die eigenen Forderungen zu verschaffen.
Sie mussten das auch in der Arbeiterbewegung, und ich sage jetzt absichtlich Arbeiterbewegung, denn nicht alle in der organisierten Arbeiterbewegung standen wiederum der organisierten Frauenbewegung sehr wohlwollend gegenüber.
Nicht sehr wohlwollend ist dabei sogar noch etwas nett ausgedrückt. Es gab Teile der Arbeiterbewegung, wie den sozialistischen Politiker Ferdinand Lassalle, der kein Interesse daran hatte, dass auch Frauen in Fabriken arbeiten durften.
Auch seine Anhänger waren ganz klar dagegen, dass Frauen in der Industrie oder überhaupt in den Fabriken arbeiten, weil sie das als billige Lohnkonkurrenz gewertet haben. Also es gab durchaus einen proletarischen Antifeminismus. Aber auch hier gilt dasselbe wie in der Frauenbewegung auch. Auch in der Arbeiterbewegung oder Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung gab es natürlich unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Ideen.
Halten wir fest. Unser Startpunkt war 1865 mit der Gründung des ersten deutschen Frauenvereins. Wir haben festgestellt, an welchen Punkten sich die prominentesten Strömungen der frühen Frauenbewegung unterscheiden lassen und sind damit schon fast bei der NS-Zeit angelangt. Aber damit sind wir auch im Schnelldurchlauf durch rund 70 Jahre Geschichte und zwei Regierungssysteme gerannt. Doch gerade in dieser Zeit konnten die ersten elementaren Siege der Frauenbewegung eingefahren werden. 1900 dürfen Frauen in Preußen und Baden studieren, Hessen folgt einige Jahre später. 1908 dürfen Frauen offiziell in Vereine und Parteien eintreten. In der Weimarer Republik erhalten Frauen erstmals 1918 das aktive und passive Wahlrecht und werden damit als Bürgerinnen anerkannt. Bei den ersten Parlamentswahlen wurden 41 Frauen ins Parlament gewählt und 1920 wurde das erste Betriebsrätegesetz verabschiedet, welches die Frauen im Parlament mitgestalten konnten. Übrigens wurde diese Beteiligung der Frauen an der Betriebsverfassung lange Zeit unterschätzt und wird interessanterweise gerade erst seit kurzer Zeit erforscht. Doch nicht nur gesetzliche Errungenschaften sollten für Jana Günther auf die Liste der Erfolge der frühen Frauenbewegung geschrieben werden. Für sie steht der wirklich große Erfolg noch vor den Gesetzen. Denn die konnte es nur geben, weil es gerade die deutsche Frauenbewegung geschafft hatte, sich gegen alle Widrigkeiten zu organisieren und zu vernetzen.
Die haben Zeitungen herausgebracht, die haben viel geschrieben, die Aktivistinnen. Das ist auf jeden Fall eine Leistung und wird auch immer viel zu wenig hervorgehoben. Man schaut immer viel zu sehr nach Gesetzen, nach aber dass alleine die Organisierung schon ein Erfolg ist, ja, so viele Frauen auch dazu zu bringen, für eine Sache zu streiten, auch zu streiken, ist natürlich ein Erfolg dieser ersten Bewegungswelle. Und das eben trotz dieser repressiven Bedingungen. In der Gleichheit stand 1909, dass 1892 erst 4.355 Frauen in Gewerkschaften organisiert waren. Und 1908 waren es schon 138.443. Ja, also wenn man sich das überlegt, das ist natürlich enorm. Und das ist auch den proletarischen Frauen zum Beispiel zu verdanken, dass die organisiert haben in den Gewerkschaften. Also um so einen ganz punktuellen Erfolg mal zu nennen.
Doch dann kam der Nationalsozialismus. Er brachte Tod, die systematische Vernichtung von Jüdinnen und Juden, Zwangssterilisation und unfassbares Leid in die ganze Welt. Die Forderungen nach Bildung, Teilhabe und Mitbestimmung wichen dem Dogma der Frau als Mutter der Nation. Doch ganz so einfach ist der Übergang von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus nicht. Wie bei jedem gesellschaftlichen Umbruch waren auch hier gesellschaftliche Strömungen beteiligt, auch Teile der Frauenbewegung.
Wenn man darüber nachdenkt, was die Ziele der ersten Welle der Frauenbewegung waren, also vor allen Dingen von bestimmten Teilen, das war das Frauenstimmrecht und das war gleichberechtigter Teil innerhalb des politischen Systems, innerhalb des Staates zu sein. Und die Begründungsfigur, besonders auch in Deutschland oder in den deutschen Ländern bis hin im Kaiserreich, war ja die, wir sind in unserer Mütterlichkeit, in unserer Sozialfürsorge, in dem, was wir hier tun, also wir tun etwas Wichtiges für diesen Staat, für diese Nation. Und es ist total schwer, diese Abgrenzung dann zu machen, wenn an die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen der Ruf des Patriotismus erfolgt. Das ist keine Rechtfertigung, im Gegenteil, das soll eher als Warnung verstanden werden. Diese Begründungsfigur ist schwierig. Also sozusagen, wenn Sie appellieren an Gleichheit, appellieren Sie immer an ein bestimmtes politisches System. Und dann ist sozusagen der Sprung zu dem, wer gehört denn da eigentlich dazu und wer nicht, relativ schnell. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass Vaterlandsvereine, es gab ja auch Vaterlandsvereine, in denen, also Frauen, Vaterlands, patriotische Frauenvereine, das erstaunt dann ja auch nicht, wenn man die zur Frauenbewegung dazuzählt, weil die im BDF zum Beispiel waren, dass Teile der Frauenbewegung natürlich dann für einen Krieg mobilisiert haben.
Hier muss ich eins erwähnen. Jüdinnen und Juden verloren 1935 das aktive und passive Wahlrecht. Das passive Wahlrecht für Frauen wurde mit dem Nationalsozialismus ebenfalls wieder abgeschafft. Beim Stichwort Repräsentanz in der Politik war damit erstmal wieder Schluss. War denn dann die NS-Zeit sozusagen ein Reset für die Errungenschaften der Frauenbewegung zuvor oder kann man das nicht so bezeichnen?
Das würde ich so nicht bezeichnen. Mhm.
Warum?
Weil aus meiner Perspektive, wenn man sich überlegt, wie die soziale Situation nach den Kriegen war, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, war die Situation, also muss man sich immer fragen, wer hat denn in diesen, auf dem deutschen Gebiet den Staat wieder aufgebaut, das Land wieder aufgebaut? Das waren Frauen. Nicht nur natürlich, aber das waren Frauen. Die Männer kamen kriegsgeschunden aus dem Krieg wieder, sind gefallen, waren invalid, traumatisiert, die Familien waren auseinandergerissen. Frauen, sie haben auch dazu beigetragen, die Gesellschaften, hier waren es dann ja zwei Staaten, wieder aufzubauen. Und da möchte ich jetzt nicht an dieses Bild der Trümmerfrau, ja, appellieren, aber da ist natürlich was dran.
Na klar. Also das hat dann auch quasi was mit dem Selbstverständnis der Frauen damals gemacht. Meinst du das?
Man möchte das meinen. Man möchte das meinen. Die Realität nach dem Krieg war die, dass Frauen alleine gelebt haben, alleine erzogen haben, einen zweiten Mann hatten, in Frauen untereinander zusammengewohnt haben, in WGs, weil es ja, also heute würden wir WGs sagen, weil es ja gar nicht anders ging. Das heißt, die sozialen Praxen, die gesellschaftlichen Praxen waren doch nicht die einer konservativen bürgerlichen Familie, weil das ging ja schon rein demografisch gar nicht. Ja, es gab viele vertriebene Menschen aus den Oststaaten, die in Flüchtlingsstädten gelebt haben, die auch von der deutschen Mehrheitsgesellschaft damals nicht anerkannt wurden. Also die Situation war also nicht nur chaotisch, aber sie war auch so, dass Frauen mussten ran. Ja, die mussten ran an die Maschinen, die sind die LKWs gefahren, die haben Verantwortung übernommen. Im Erwerbsarbeitsfeld, in den Zonen, in den verschiedenen. Es ging gar nicht anders. Wer hätte das machen sollen?
Frauen mussten direkt nach dem Krieg ran. Das war Fakt. Und dabei muss man ganz ehrlich sein. Das Bild von den Frauen, die anpacken mussten, war sehr divers. Jüdische Frauen wurden gezwungen, Zwangsarbeit zu leisten. Sie lebten nach dem Krieg oft in sogenannten Displaced Persons-Lagern und waren völlig auf sich alleine gestellt, weil sie die einzigen Überlebenden ihrer Familien waren. Auch für Frauen, die keine Zwangsarbeit leisten mussten, war die Nachkriegszeit eine harte Erfahrung. Bei der Frage, was sich für Frauen nach dem Nationalsozialismus im Staat ändern soll, gingen die BRD und die DDR verschiedene Wege. Während 1950 in der Verfassung der DDR festgeschrieben wurde, dass Frauen und Männer in der Ehe gleichgestellt sind, folgten ähnliche Gesetze in der BRD erst in den 70ern. Bis 1977 durfte eine Frau in der BRD nur dann erwerbstätig sein, wenn ihr Beruf mit ihrer Pflicht, den Haushalt zu führen, vereinbar war. Das war in der DDR anders, aber nur weil Männer und Frauen in der Arbeitswelt mehr Gleichberechtigung genossen als in der BRD, hieß das nicht, dass diese Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen gegeben war.
Genau, das ist tatsächlich so. Also die Vereinbarkeitsfrage war definitiv auch eine Frage in der DDR, die nicht angesprochen wurde. Also es wurde nicht dran gerüttelt, dass die Frau oder dass Frauen zuständig sind für den Sorgebereich. Wer war in den Kitas? Frauen. Wer war in den Pflegeeinrichtungen? Wer hat als Krankenschwester gearbeitet? Frauen. Das haben Frauen gemacht. Aber Frauen waren eben auch in den Betrieben. Die waren auch in der Industrie. Die waren nicht in der Masse, aber sie waren auch bei Polizei, Feuerwehr und so weiter zu treffen. Es gab sehr viele Frauen im Bereich der Medizin. Also wenn man Gleichstellung an dem Zugang zu Beruf, Studium, Ausbildung und Erwerbsarbeit festmacht, da ging das in der DDR schneller und die Frauen waren viel arbeitsmarktorientierter, auch später nach der Wende. Also die Erwerbsarbeitsneigung auch mit Kindern von Frauen im Osten war auch nach der Wende viel höher als im Westen, wo es eine andere Kultur von wie lebe ich Familie gibt.
Alles in allem war die Familienpolitik in der DDR deutlich früher fortschrittlicher. Aber
gute Familienpolitik heißt aber nicht immer unbedingt Gleichberechtigung der Frau.
In der BRD sah das anders aus. Hier musste sich nicht nur die Gleichstellung in der Familie hart erkämpft werden. In der Weimarer Republik und auch in den ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland war es üblich, dass Tariflöhne von Frauen nur 70-75% der Männerlöhne betrugen. Allein das Geschlecht reichte aus, um Entgeltabschläge von bis zu 30% hinnehmen zu müssen. 1955 klagte eine Hilfsarbeiterin einer Stuhlfabrik in Bakede gegen diese Praxis und bekam Recht. Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass die Frauenabschläge verfassungswidrig sind. Der Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes sollte von nun an auch für Tarifvertragsparteien verpflichtend sein. Leider hatte dieses Urteil nicht zur Folge, dass Frauen einfach hochgruppiert wurden. Nein, es entstanden neue Lohngruppen, die sogenannten Leichtlohngruppen. Diese Gruppierungen wurden schlechter bezahlt, da sie keine oder nur geringe Anforderungen an die körperliche Leistungsfähigkeit stellten. Auch dagegen wehrten sich Frauen. 1973 wurde beispielsweise beim Autozulieferer Pierburg in Neuss gestreikt. Besonders spannend, der Streik wurde von migrantischen Frauen angeführt. 1988 wurden schließlich die Leichtlohngruppen vom Bundesarbeitsgericht als mittelbare Diskriminierung verboten. Und, wichtige Randnotiz, dieses Urteil wurde von Metallerinnen einer Wittener Kabelfirma erstritten. Die Frauenbewegung in der BRD war hörbar. Sie brachte ihre Forderungen auf die Straße und...
Die war super facettenreich. Sie hat sich vor allen Dingen als autonom begriffen. Mit aller Vorsicht, auch mit der Geschichte des NS-Staats, mit aller Vorsicht zu etablierten Organisationen. Aber auch eine ungeheuer aktionsreiche und mobilisierungsfreudige Bewegung. Mit zum Beispiel der Kinderladenbewegung, mit den Müttern und Sozialistinnen aus dem sozialistischen Studentinnen aus dem SDS. Das war eine tolle und auch heterogene Bewegung, die auch viel erreicht hat in der BRD. Es gab in der BRD ein sehr konservatives Familienernährermodell. Das ist ja allgemein auch bekannt. Nichtsdestotrotz gab es natürlich Frauen, die gearbeitet haben, auch wiederum. Ne? Arbeiterinnen gab es auch in der BRD. Aber es war ungleich schwieriger. Also diese Ganztagsbetreuungsmodelle, wie es die in der DDR gab, die gab es in der BRD nicht zwangsläufig. Die Mütter sind auch oft zu Hause geblieben, also Ausbildung und dann zu Hause geblieben. Drei-Phasen-Lebensmodell wurde präferiert zu einer gewissen Zeit in der BRD. Und dann waren die für die Familie zuständig. Also auch da vielfältige Formen, aber das war das politisch gewünschte Modell.
Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass es keine Frauenbewegung in der DDR gegeben habe. Ganz im Gegenteil.
Was ich weiß, ja. Also es gab immer organisierte Frauen. Also in der DDR gab es zum Beispiel aktive Frauenausschüsse, die sich dann später zum Demokratischen Frauenbund Deutschlands, also DFD, zusammengeschlossen haben. Die aber, das ist ein bisschen wie mit den Gewerkschaften, dann sehr nah am politischen Apparat dran waren. Ein Punkt ist mir super wichtig. Es waren Frauen, Frauen und Frauen-Lesben-Gruppen, die ganz aktiv in den 80ern in den Bewegungen dabei waren, die auch zur Wende geführt haben. Das möchte ich ganz klar sagen. Das waren Frauen in der Umweltbewegung. Es gab ja auch eine Umweltbewegung in der DDR. Das waren linke Frauen, die sich einen anderen Sozialismus gewünscht haben. Das waren Frauen aus dem kirchlichen Bereich, also der Kirche von unten, KVU, die diese Proteste dann auch Ende der 80er Jahre mit angeschoben haben. Das waren auch die später, die gesagt haben, was, Paragraph 218, nicht mit uns.
Der Paragraph 218 und der Paragraph 219a stammen aus dem Kaiserreich, wurden in der Weimarer Republik deutlich gelockert, aber im Nationalsozialismus wieder aus der Schublade geholt und dazu noch stark verschärft. Der Paragraph 218 stellt bis heute das Abtreiben in Deutschland unter Strafe. Und der Paragraph 219a verbietet Ärzten, Auskunft zu geben, dass sie diese anbieten. Die gesamte Diskussion über diese Paragraphen könnte eine eigene Folge füllen, aber so viel müssen wir an dieser Stelle festhalten. Sie sind bis heute eines der zentralen Themen der Frauenbewegung. Und das zu Recht. Eines muss man sich klar machen. Mit diesen Paragraphen versuchte schon das Kaiserreich, das Bevölkerungswachstum zu beeinflussen, indem es Teile des weiblichen Körpers strafrechtlich reglementiert. Eine Regelung, die sich bis heute noch gehalten hat. Interessanterweise war das nicht in allen Teilen Deutschlands so.
Es gab ja 1971 diese Aktion Wir haben abgetrieben beim Stern, wo 374 Frauen öffentlich zugegeben haben, dass sie abgetrieben haben, obwohl das strafbar war. Es kam erst, also das war sozusagen die zweite Welle der Frauenbewegung, wo sich intensiv mit dem Paragraph 218 auseinandergesetzt wurde. Es hatte ein enormes Mobilisierungspotenzial, der 218er. Und erst 1974, also 3 Jahre später, gab es diese Fristenlösung in der BRD. Und jetzt kommt in der DDR, wurde 1972, hat die DDR-Volkskammer entschlossen, das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft beschlossen, wo es Frauen völlig freistand, in den ersten 8 Wochen einen Abbruch durchzuführen. Keine Strafgesetzgebung, nichts. 1972, am 9. März, also einen Tag nach dem Internationalen Frauentag, der ein Feiertag war in der DDR.
Doch 1990 war es vorbei mit der Trennung zwischen Ost und West. Auf dem Papier zumindest. Bis heute bleiben Unterschiede, gerade was Lohn- und Arbeitszeit angeht, bestehen. Und auch damals wurden aus zwei Frauenbewegungen nicht mit einem Schlag eine große.
Von ostdeutscher Seite war das, so wird das auch oft beschrieben in Interviews oder auch von Zeitzeugen selber, großes Unverständnis für die Belange oder die feministischen Forderungen der westdeutschen Frauenbewegungsaktiven. Weil, und auch hier kann man vielleicht den Bewegungsaktivistinnen gar nicht so einen Vorwurf machen, auf beider Seite, die Lebenswirklichkeiten waren so unterschiedlich, und auch unbekannt. Das war einfach unbekannt, wie Frauen im Westen gelebt haben, oder den westdeutschen Frauen war unbekannt, wie die Frauen im Osten gelebt haben. Heute würde man das Kommunikationsschwierigkeiten nennen und Informationsdefizit. Aber die sind sehr, sehr schlecht zusammengekommen. Plus, und das ist leider, wie ich schon finde, eine Problematik, die uns bis heute beschäftigt, natürlich auch, immer so ein bisschen, die DDR wird immer auch als das Rückständige, das Überwundene gedacht. Das heißt, das erfordert natürlich schon eine Art Frustrationstoleranz aus einer westdeutschen Perspektive zu akzeptieren, dass Frauen aus dem ostdeutschen Kontext vielleicht hier und da den Frauen Westdeutschlands was zuvor hatten. Eine bestimmte Selbstverständlichkeit in Bezug auf Kindererziehung zum Beispiel. Ja, dass es eben Kitas gibt. Also es gab halt Kindergärten. Ja, die erhöhte Erwerbsarbeitsneigung. Die Neigung, die Kinder mit einem Jahr schon in eine Einrichtung zu geben. Und ich denke, das war einfach für beide Seiten sehr, sehr schwierig.
Und das anzuerkennen bedeutet hier nicht, das politische System der DDR schönzureden. Die derzeitige Frauenbewegung besteht nicht nur aus Ost und West, sozialistischen und bürgerlichen Strömungen, sie ist divers und setzt sich auch für diverse Themen ein, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also ich finde die feministische Bewegung, wie ich sie jetzt nennen würde, ne, feministische, queer-feministische Bewegung, sie ist global, sie ist facettenreich, die Frauenbewegung hat sich immer gestritten, und hat viele Themen auch aufgegriffen von damals, also global gesehen zum Beispiel Arbeitskämpfe von Textilarbeiterinnen im globalen Süden, Kämpfe für sexuelle Selbstbestimmung, Kämpfe aber auch, um so leben zu können, wie man leben will, in anderen Beziehungsformen, mittlerweile auch ohne Geschlecht. Ja, also das Thema Non-Binary oder auch Trans ist ein Kristallationspunkt derzeit für Konflikte, der Punkt Arbeit, wie arbeiten wir jetzt, wie wollen wir arbeiten oder wie wollen wir auch nicht mehr arbeiten. Das finde ich besonders interessant, dass das Thema Care, so wird es jetzt genannt, aber eigentlich geht es um Vereinbarkeit. Vereinbarkeit wurde in der zweiten Welle besprochen, Vereinbarkeit war aber auch Thema in der proletarischen Frauenbewegung. Also insofern zumindest das Thema Sorgearbeit hat feministische Bewegungen immer begleitet, vielleicht unter anderen Vorzeichen, weil sich unsere Welt geändert hat, weil wir neue Arbeitsformen haben, neue Erwerbsarbeitsformen, auch neue Familienformen. Aber die Themen bleiben immer dieselben und auch immer noch die Zuständigkeit von, jetzt würde ich sagen, Personen, die als Frauen gelabelt werden oder gelesen werden mit Kindern, dass sie eben zuständig sind für eben diese. Ja, also ich denke, dass viele alte Themen auch jetzt noch Thema sind. Also das Frauenstimmrecht sicherlich nicht mehr, weil das ist ja da. Aber was sich feministische oder queerfeministische Bewegungen eben fragen, wie sieht's denn aus mit unserer Partizipation in echt? Ja, also wie sieht's denn aus in den Parlamenten? Wie sieht's denn aus in den Parteien? Wie sieht's denn aus in dem Parteiprogramm? Also Partizipation ist schon noch Thema, nur die sozusagen die Richtung hat sich vielleicht ein bisschen geändert, der Fokus.
Es ist schon verrückt, dass es auch nach über 100 Jahren immer noch um die gleichen Themen geht. Vereinbarkeit, Entgeltgerechtigkeit und Teilhabe. Egal in welche Epoche, in welches Jahr wir schauen, immer werden wir Frauen finden, die für eine Gleichberechtigung in diesen drei Belangen kämpfen. Ein Sieg im Kampf um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war der Tarifabschluss 2018, mit dem es der IG Metall gelang, in der Metall- und Elektroindustrie eine Brückenteilzeit durchzusetzen, mit der Beschäftigte eine Teilzeit befristet festlegen konnten, um so nicht in die Teilzeitfalle zu geraten. Dieser Tarifabschluss wurde sogar Gesetz. Und so ist es seit dem 01.01.2019 auch anderen Beschäftigten außerhalb der Metall- und Elektroindustrie möglich, eine befristete Teilzeit zu verlangen. Und dieser Tarifabschluss wird hier nicht nur erwähnt, weil das ein Podcast der IG Metallfrauen ist. Nein, er verdeutlicht die Strahlkraft und die Relevanz, die Gewerkschaften im Kampf für Gleichberechtigung auch heute noch haben.
Genau. Solche Tarifabschlüsse sind total wichtig, weil das strahlt auf andere Berufsbereiche. Es strahlt sozusagen nicht nur in den Erwerbsarbeitsbereich, sondern eben auch in den Sorgearbeitsbereich, weil den beeinflusst das ja mit. Und die wirken beispielhaft, exemplarisch, ja, für andere Möglichkeiten der Arbeitsorganisation. Das ist total wichtig. Insofern eignen sich solche Formen der Tarifabschlüsse auch für feministische Forderungen. Also zum Beispiel zu sagen, wir haben das und das, die IG Metall hat das und das erreicht, sollte sowas nicht auch in den und den Berufsbereichen durchzusetzen sein? Und wenn ja, wie? Also auch diese Anerkennung, auch von Familienarbeit, ne, zu sagen, Mütter und Väter haben die Chance, in Teilzeit zu gehen. Ich gehe davon aus, dass das für beide Geschlechter gilt. Das ist ja sehr fortschrittlich. Das ist ein fortschrittlicher Gedanke. Das funktioniert aber nur, wenn es gesicherte Beschäftigungsverhältnisse gibt. Also es nützt der beste Tarifvertrag nichts, wenn man nicht in einem Job ist, der tarifgebunden ist. Das wirkt für mich eigentlich in beide Richtungen. Einerseits in die Richtung zu sagen, wir haben hier tolle Beispiele, wie man es organisieren kann und regulieren kann, aber auch zu sagen, als Strahlkraft für, wir brauchen stärkere Gewerkschaften, dass wir überhaupt eine Tarifbindung oder überhaupt sowas wie eine arbeiterschaftliche Organisation in Betrieben, Unternehmen, aber auch im öffentlichen Dienst erreichen.
Wir feiern ja jetzt das 110. Jubiläum des Internationalen Frauentages mit dieser Folge. Was können wir denn aus dieser langen Geschichte der Frauenbewegung mitnehmen? Was würdest du jetzt gerne allen Frauen, die aktiv sind, sagen? Das können wir doch mitnehmen und das können wir weitertragen.
Ich sage das ganz pathetisch, was wir mitnehmen können und was ich allen Aktiven immer sage, es bringt was, sich zu engagieren, auch wenn es manchmal zäh ist. Aus der Geschichte lernen wir, man muss kämpferisch sein, man muss auch mal eine Niederlage einstecken, aber letztendlich tut man was, auch wenn es kleine Schritte sind, vielleicht erstmal nur, die man ins Rollen bringt. Das Zweite ist, Konflikte sind normal. Früher hat man sich gestritten, jetzt wird auch noch gestritten. Davon sollte man sich nicht aufhalten lassen. Diese Auseinandersetzung, diese Konfliktfähigkeit, auch innerhalb der eigenen Kreise, ist wichtig und auch richtig. Manchmal gibt es Abspaltungen, manchmal gibt es neue Solidaritäten, aber das macht es ja auch aufregend. Und Politik und Gewerkschaftsarbeit muss auch Spaß machen. Sie macht nicht nur Spaß, aber sie kann auch Spaß machen. Das würde ich gerne mitgeben. Und natürlich, es ist zäh, wenn man sieht, an welchen Themen wir immer noch dran sind. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit über 100 Jahre. Paragraph 218. Mit Erschrecken sind wir draufgekommen, dass es den schon seit den Kaiserzeiten gibt. Wir sehen auch jetzt, wie wichtig eine gewerkschaftliche, aber auch eine frauenpolitische, feministische Organisation gegen weniger progressive Bewegungen ist. Wer trägt derzeit Proteste oder Widerstand gegen Diskriminierung, sei es Rassismus, sei es Heterosexismus, Sexismus, Antisemitismus. Das sind auch gewerkschaftlich organisierte Frauen, die das tragen. Und daran möchte ich appellieren. Das waren sie damals und das sollten sie auch heute noch sein.
Das waren jetzt über 100 Jahre im Schnelldurchlauf. Doch was haben wir gelernt? Die Geschichte der Frauenbewegung ist eine Geschichte von vielen aktiven Frauen, die ihre Ziele und Forderungen durchgesetzt haben. Natürlich gab es Unterstützer und ich wähle hier ganz bewusst die männliche Form, aber es hätte sie nicht ohne die Frauen auf der Straße, in den Fabriken, in den Parlamenten gegeben, denn die Geschichte passiert nur, wenn wir sie schreiben. Das Gespräch mit Dr. Jana Günther hat mir das noch einmal ganz deutlich gemacht. Eines muss ich noch erwähnen. Wir haben versucht, ein Bild der deutschen Frauenbewegung zu zeichnen. Und die Betonung liegt hier auf dem Wort Versuch. Was auf keinen Fall an dieser Stelle runterfallen darf, jüdische Frauen haben die Frauenbewegung mitgeprägt. Nur wurde das von der Shoah in den Schatten gestellt. Und auch nach dem Krieg engagierten sich viele migrantische, zum Teil in ihren Herkunftsländern verfolgte Frauen aktiv in der Frauenbewegung. Und auch die IG Metall brauchte natürlich Wegbereiterinnen. Eine von ihnen ist Ulla Müller. Sie ist 82 Jahre alt und begann ihre Berufslaufbahn bei Telefonbau Bosse in West-Berlin 1964. Sie wurde später das erste weibliche Mitglied des Aufsichtsrates ihres Betriebs und später sogar Arbeitsrichterin. Ich habe sie mit Abstand in ihrer Berliner Wohnung besucht und wenn Sie jemanden im Hintergrund kichern hören, ja, das bin ich. Besonders beeindruckt hat mich Ulla Müllers Erinnerung an ihre erste Weiterbildung zur Aufsichtsrätin.
Hab also frohen Mutes die Tür da aufgemacht. Da saßen die ganzen Aufsichtsräte von VW, von Mercedes, von BMW, nur Männer. Der ganze Raum waren Männer, alle im Anzug und Schlips und Kragen. Die kommen ja da auch vorgefahren wie die Chefs von diesen Autofirmen. Ne? Und da komme ich so rein. Guten Morgen. Ja, ich sage, ist hier das Seminar Aufsichtsräte. Ja, aber Mädels, wir sagen dir gleich, meine Liebe, hier bist du total falsch. So ging das nun mal los, habe ich gesagt. Dann lasst euch mal überraschen.
Doch davon ließ sich Ulla nicht abschrecken. Sie ging ihren Weg, auch wenn dieser teilweise mit sehr vielen Hürden versehen war.
Das Einzige, was mir klar war, ist, dass du als Frau genau das, was alle Frauen sagen, du musst einfach besser sein. Ich musste von allem alles wissen. Also ob das also der Wirtschaftsausschuss war oder der Kantinenausschuss. Ja, es gab ja da Personalausschuss und alles mögliche. Du musst von allem bis in die letzte Kleinigkeit alles wissen. Männer, die übergehen das, wenn sie nur die Hälfte wissen. Aber ich als Frau musst du natürlich mehr tun, wirklich mehr tun.
Und Ihr Fazit aus Ihrer Biografie? Wir müssen die Dinge gemeinsam anpacken, nicht alleine.
Der erste Tipp wäre, dass immer alle in die Gewerkschaften eintreten. Ne? Denn in der heutigen Zeit, und das steht ja fest, kann man überhaupt, wenn überhaupt, kann nur noch die Gewerkschaft was bewegen. Wer das nicht begreift und nicht einsieht, na, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
Doch nur mit einer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ist es nicht getan. Es geht darum, als Gewerkschaft auf die aktuellen gesellschaftlichen Themen einzugehen. Und gerade durch die Corona-Pandemie bekommen wir als Gesellschaft vor Augen geführt, was wir eigentlich gehofft hatten, längst überwunden zu haben. Das findet auch Bettina Haller. Sie ist Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei Siemens Mobility.
Na, ich glaube, es ist gerade mal wieder so, dass die Frauenbewegung eine neue Rolle spielt für die IG Metall, wenn man sich die aktuelle Entwicklung anguckt, wenn ich jetzt alles so um mich herum beobachte, im Homeoffice kombiniert mit Homeschooling. Ich bin ein bisschen in Sorge, dass die Chancen und die Risiken, die da drin stecken, am Ende, wenn man nichts tut, wenn man sich damit nicht aktiv beschäftigt, wieder zulasten der Frauen ausgeht, weil dann schnell mal die Begründung ist, ach, das geht doch mit den Kindern und dem Arbeiten. Deswegen finde ich es fast wieder aktueller als je. Ich meine, jetzt ist noch Pandemie, aber wenn es dann um das sogenannte neue Normal geht, dass man dann wirklich sich anschaut, wie entwickelt sich das? Wie kommen die Leute zurück in die Büros? Wie entwickeln sich dann unter Umständen Karrieren wieder auseinander zwischen denen, die präsent sind und denen, die nicht da sind? Und ich glaube auch, dass es nochmal einen neuen Ansatz in Richtung auch Ansprache von Frauen, sich das bewusst zu machen, erfordert. Und das, denke ich mal, ist für mich eine klassische Gewerkschaftsaufgabe.
Das sieht Dorte Mieker, Betriebsrätin bei Ford in Köln, genauso und findet, dass wir bei dem Thema Vereinbarkeit noch lange nicht am Ende angekommen sind.
Wir müssten uns vor allem darum kümmern, dass wir Lösungen finden, dass eine Vereinbarkeit von allen Lebensbereichen, das ist eine Familie, das ist der Beruf, das sind sicherlich auch noch andere Dinge möglich ist. Da gibt es zurzeit schon ganz gute Möglichkeiten, was den Bereich der Angestellten anbetrifft. Aber mir ist zum Beispiel überhaupt nicht bekannt, dass es Vereinbarkeits- und Flexibilitätsmodelle gibt für die Kolleginnen, die wir im gewerblichen Bereich betreuen. Da ist es schier unmöglich, eine Flexibilität im gewerblichen Bereich zu haben. Da gibt es meistens nur Einzellösungen aufgrund von sehr engagierten Betriebsratskolleginnen, die da versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Aber eine grundsätzliche Regelung gibt es da zumindest in meiner Branche, der Automobilbranche, gar nicht.
Auch Petra Benninger, Betriebsrätin bei Athos in München, findet, dass wir uns nicht auf den Errungenschaften der Frauenbewegung ausruhen dürfen.
Wir müssen auch heute noch dafür sorgen, dass die Rechte der Frauen gestärkt werden und dass für die offenen Themen noch weiter gekämpft wird. Denn Gleichberechtigung und gleicher Lohn für gleiche Arbeit, nicht überall hat sich das schon durchgesetzt. Ich habe das Glück, dass ich in einem Unternehmen in der IT-Branche arbeite, das tarifgebunden ist, und da sorgt schon ein Tarifvertrag für eine gewisse Lohngerechtigkeit. Aber mir geht es eigentlich nicht nur um Lohngerechtigkeit. Ich finde, wir brauchen auch eine gezielte Förderung von der Qualifikation und Karrierechancen für Frauen. Das heißt auch Chancen bis in die Führungsgremien der Unternehmen hinein. Ich finde auch, dass diese Netzwerke sehr gut dazu geeignet sind, dass Frauen sich gegenseitig Mut machen. Also wir hatten in dem Frauennetzwerk dann auch schon des Öfteren Frauen da, die bereits in Führungspositionen sind und die über die Probleme gesprochen haben, was es heißt, eine Frau im Management zu sein und welche Vorteile man als Frau mitbringt, aber ebenso mit welchen Problemen man zu kämpfen hat, aber immer wieder anderen Frauen dann versuchen, Mut zu machen und sagen, traut euch, also ihr könnt das, glaubt an euch und auch ihre Bedürfnisse und so in den Vordergrund zu stellen, um für ihr Ziel da zu kämpfen.
Und wichtig ist auch, dass die IG Metall als Organisation die Forderungen, die sie nach außen trägt, auch nach innen lebt, meint Dorte Mika.
Wir müssen als IG Metall, als Organisation mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen aber auch an unserer Außenwirkung etwas tun. In der Außenwirkung wird die IG Metall als Gewerkschaft in der Regel im Rahmen von Tarifrunden wahrgenommen. Dann gibt es Bilder mit vielen roten Flaggen und Trillerpfeifen. Aber dass wir auf sehr, sehr vielen anderen Bereichen noch unterwegs sind, das ist in der Außenwirkung überhaupt nicht so wahrgenommen. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch sehr viel weiblicher und mit anderen Themen auch beschäftigt nach außen treten und wahrgenommen werden. Weil das ist unsere Zukunft und das sind auch unsere zukünftigen Zielgruppen. Das sind genau die noch nicht Mitgliederinnen, die wir noch gewinnen können.
Auch in Wolfsburg ist man sich dem Erbe der Frauenbewegung bewusst. Daniela Cavallo, stellvertretende Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats bei Volkswagen.
Wir feiern ja dieses Jahr 110 Jahre Frauentag und viele diskutieren ja auch, brauchen wir das eigentlich heutzutage noch? Und aus meiner Sicht haben wir schon viel erreicht in den letzten Jahrzehnten, insbesondere wenn wir uns die Beispiele auch in den Betrieben zum Beispiel angucken oder auch auf politischer, gesetzlicher Ebene, was passiert ist. Aber die Frauenbewegung ist nach wie vor noch aktuell, denn ich glaube, dass es einfach noch viel zu viele Themen gibt, die wir zwar in Ansätzen vielleicht geregelt haben, aber wo noch ganz viel Luft nach oben ist. Für uns als IG Metall ist natürlich auch wichtig, wie schaffen wir es, Frauen auch in Führungspositionen umfassend zu etablieren, sodass ich davon ausgehe, dass wir weiterhin für gesetzliche Regelungen auch kämpfen müssen, für Quoten auch kämpfen müssen, weil wir eben sehen, dass nur an den Stellen, wo auch wirklich verbindliche Quoten definiert sind, sich auch wirklich was verändert. Und von daher glaube ich, dass das eben diese Freiwilligkeit einfach nicht ausreicht. Und leider ist es ja nach wie vor so, dass es viele auch gibt, die sagen, eine Quote ist eigentlich nicht das Richtige, weil man vermeintlich dann als Quotenfrau sozusagen bezeichnet wird und eigentlich vielleicht gar nicht gewollt ist. Aber ich glaube, dass das nur alle Beteiligten dazu zwingt, sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Und es geht eben nicht darum, ob es qualifizierte Frauen gibt, sondern die gibt es. Die Frage ist nur, wie sorgen wir dafür, dass diese auch sichtbar werden und auch an die Stellen kommen, die eben dann auch relevant sind in den Unternehmen.
Meine lieben Zuhörerinnen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt, aber wir haben eigentlich keine Zeit, uns auszuruhen. Seit über 100 Jahren kämpfen Frauen Seite an Seite für eine gerechte Teilhabe, Entgeltgerechtigkeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch diesem Kampf widmet sich weiterhin dieser Podcast. Wir haben noch 2 weitere Folgen in diesem Jahr geplant, die sich um aktuelle Diskussionen und Forderungen zum Thema Vereinbarkeit und Entgeltgerechtigkeit drehen. Und wenn Sie die neuen Folgen nicht verpassen wollen, folgen Sie uns am besten einfach auf unserer neuen Facebook-Seite, IG Metallfrauen. Eins ist klar, wir, meine Damen, sind diejenigen, die die Steine ins Rollen bringen können, um uns eine Zukunft zu schaffen, in der wir leben wollen. Also lehnt euch jetzt noch mal kurz zum Frauentag zurück, aber macht euch auch kampfbereit, denn wir sind hier noch lange nicht am Ende unserer Geschichte angelangt. Ich bin Linda Achtermann und wir hören uns bei der nächsten Folge von Die Metallerin wieder. Tschüss!
Die Metallerin ist eine Zusammenarbeit vom Ressort Frauen- und Gleichstellungspolitik der IG Metall und der Apparat Multimedia GmbH. Moderation: Linda Achtermann. Redaktion: Linda Achtermann und Leonie Klüsendorf. Produktion und Sounddesign: Steffen Stark.